Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Herzlich willkommen. Im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020, da gab es in dessen Geburtsstadt Bonn gestern den Fidelio, Beethovens einzige Oper. Florestan will darin oder wird darin von Don Pizarro widerrechtlich in Kerkerhaft gefangen gehalten. Florestans Frau Leonore schleust sich unter dem Namen Fidelio als Junge verkleidet ein. Die Gefangenenoper Fidelio ist die Freiheitsoper schlechthin. Die Kraft der Liebe und die Liebe zur Freiheit sind unaufhaltsam. Die Kerker werden am Ende geöffnet. Florestan und Leonore sinken einander in die Arme. Alle Gefangenen sind frei. Fidelio ist ein Mann, der die Wahrheit anspricht. Er ist ein politischer Mensch. Opernkritiker Uwe Friedrich, Sie haben das gesehen. Das Besondere an dieser Nummernoper, kurzen Nummernoper, das sind ja unter anderem die gesprochenen Dialoge. Wie hat Regisseur Volker Lösch das in Bonn inszeniert?
Er hat erstmal alle Dialoge des Originals weggeworfen oder so gut wie alle und er hat sich Zeitzeugen und eine Zeitzeugin geholt. Das sind Angehörige der kurdischen Minderheit, der verfolgten kurdischen Minderheit in der Türkei, die sehr ergreifend, erschütternd wirklich zum Teil von ihren Gefängniserfahrungen, Foltererfahrungen, von dieser Verfolgung in ihrer Heimat berichten. Die leben inzwischen in Deutschland und das passiert immer zwischen den Musiknummern.
Zur Illustration sollten wir uns das mal anhören, wie das ist, wenn die Zeitzeugen zu Wort kommen.
Ich lebte wieder nach sehr langer Zeit als Kurdin in der Türkei. Es gab mehrere Bombenanschläge in der Metropole Istanbul und in den kurdischen Städten wurde Krieg geführt.
Beim Verhör haben sie Soydan eine Waffe in den Mund geschoben und er musste zusehen, wie sie mich foltern, damit er ihnen Informationen gibt.
Ein Drittel der Bevölkerung spricht eine andere Sprache.
Und solange sich die Türkei nicht der eigenen Vergangenheit stellt, werden Opfergruppen zwar wachsen, aber das Morden wird kein Ende nehmen.
Ja, Zeitzeugen kommen in dieser Oper Fidelio von Beethoven zu Wort in der Inszenierung von Volker Lösch und es wird auch sich ganz konkret für die Freilassung von Gefangenen eingesetzt. Die Inszenierung lädt ausdrücklich zu Engagement ein.
Ja, zum Schluss Jubel werden dann Namen projiziert und auch die Adressen der Bundeskanzlerin und des Außenministers, an die man sich doch wenden könne oder solle und fordern möge, dass die Bundesregierung sich dort entschiedener verhält.
Wir hören also schon eine sehr politische Inszenierung, das kennen wir von Volker Lösch, von anderen Inszenierungen, seines Nathans, von Lessing oder anderen, ein sehr politischer Regisseur, eine Oper als Anklageschrift gegen Menschenrechtsverletzungen an den türkischen Kurden. Wie kommt die Musik mit diesem Anspruch zurecht?
Die Musik steht stark dazwischen, weil Generalmusikdirektor Dirk Kaftan das eigentlich relativ pathosfrei, flott und dadurch sehr modern und in die Zukunft weisend dirigiert. Also man weiß natürlich all die späteren, ob von Weber oder ob Wagner, die haben sich alle den Fidelio genau angeguckt. Das ist so Passivwissen. An diesem Abend hat man es wirklich gehört, auch sehr schön gesungen von Thomas Mohr als Florestan, Martina Welschenbach, eine dramatische Leonore. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Quartett.
Marc Morus als Don Pizarro, Martina Welschenbach als Leonore mit Hauskräften gut gelöst, Uwe Friedrich?
Das ist sehr überzeugend gesungen. Die Musik ist wirklich sehr, sehr stark an diesem Abend. Das wird dann doch nicht zu so einem richtig tollen Theaterabend. Man kann natürlich politisches Theater machen. Dieser Aufruf ist aller Ehren wert. Natürlich passiert dort ganz Schreckliches. Aber diese beiden Teile, der politisch anklagende Teil und der musikalische Teil, bleiben doch relativ unverbunden nebeneinander stehen. Es gibt recht aufwendige Videotechnik in so einem Green Room und dann Projektionen auf eine Leinwand. Zum Teil sehr schön, zum Teil sieht es aus wie Videospiele der späten 90er. Aber dass man jetzt denken würde, Mensch, da haben sich aber die Oper des 19. Jahrhunderts und politische Anliegen des 21. Jahrhunderts total toll und überwältigend verbunden, das ist dann doch nicht passiert.
Ich höre daraus, für Sie wird aus dem Kommando Beethoven als Befreiung von Gefangenen in der Türkei und den Rechten von Kurden kein ganz runder Opernabend.
Nein, das wird es nicht. Trotzdem muss man das natürlich loben. Muss man auch den Mut der Zeitzeugen, sich auf die Opernbühne zu stellen, loben. Denn selbstverständlich werden die beobachtet vom Konsulat oder von der Botschaft. Alles ganz toll, dass darüber nachgedacht wird. Es ist jedenfalls nicht der x-te abgespulte Jubiläumsfidelio, wo wir hinterher nur einfach mit dem Sekt auf Beethoven anstoßen.
Uwe Friedrich, über den neuen Fidelio der Stadt Bonn im Beethoven-Jubiläumsjahr 2020. Mit selbstbewussten Frauen machen wir gleich weiter, wechseln das Genre, nämlich zur Filmkunst. Es ist Zeit, über eine Neuauflage einer Fernsehserie zu sprechen. Genauer, die Neuauflage einer Neuauflage. Drei Engel für Charlie. Das ist die heitere Antwort auf eine von Männern dominierte Film- und Kulturindustrie sowie das Leben schlechthin. Das Credo der drei Actionheldinnen in dieser neuen Ausgabe, über die wir jetzt sprechen müssen, mit Rüdiger Suchsland lautet: Ich glaube, dass Frauen alles können. Dies ist der erste Satz im Film. Im Kampf gegen weltmännische Kriminelle treten sie erneut an. Rüdiger Suchsland, funktioniert der Film nach diesem Rezept? Schnelle Tritte, schnelle Schritte?
Ja, er funktioniert so. Es ist natürlich erstmal ein Actionfilm, es ist ein Unterhaltungsfilm. Es geht um Verbrecherjagd. Die Story selbst ist aber gar nicht so im Zentrum. Man kann die, glaube ich, sogar eher vergessen. Die Hauptsache ist das, was man sieht. Kino ist ein visuelles Medium, das ist klar, aber manchmal hat man noch das Gefühl, es ist so verfilmte Literatur oder sowas. Es geht nur um die Dialoge, nur um die Geschichte. Bei diesem Film ist das anders. Höchstens am Anfang eben, in dem Satz, den Sie genannt haben und in den allerersten Bildern, da könnte man denken, das ist jetzt so fast so ein bisschen didaktisches Empowerment. Wir hören ja sehr viel davon, also Ermächtigung von Frauen. Das ist auch politisch gut und sinnvoll. Ob es in der Kunst immer sinnvoll ist, weiß ich nicht so genau. Man sieht jedenfalls am Anfang Dokumentaraufnahmen von jungen Mädchen, teilweise Teenager, teilweise noch jünger, die alles Mögliche tun, was man so tut. Also Snowboarding, aber auch im Chemielabor arbeiten. Und der Sinn der Sache ist ganz offensichtlich, es geht darum, hier auch die Zielgruppe zu umreißen. Das ist also ein Film, der sich an junge Menschen richtet und vor allem an Frauen.
Sind bestens ausgebildete Spioninnen im Auftrag ungenannter Mächte, die sich mit finsteren Gestalten, mit Bösewichten anlegen. Sie haben es schon erwähnt, eine Ermutigung für Frauen oder eher eine Persiflage auf Actionfilme?
Nee, es ist keine Persiflage. Es ist ein Film, der sich nicht total ernst nimmt. Und das ist eigentlich fast was sehr Altmodisches. Wenn wir mal zurückdenken, gar nicht an die 70er, Drei Engel für Charlie, sondern noch ein bisschen früher an Hitchcock. Hitchcock-Filme waren ja immer Thriller, sehr spannend, sehr böse, gesellschaftskritisch. Aber gleichzeitig waren sie immer auch ein bisschen Komödien. Man konnte lachen. Und diese Art von Kombination eigentlich von Genres, das ist eben nicht so eindeutig, diese Art von Überlappung von zwei, drei Elementen, die ist aus dem zeitgenössischen Kino eigentlich fast total verschwunden. Letztes Jahr starb Stanley Donen, der hat solche Filme gemacht, Arabesque oder Charade. Aber danach gibt es das nicht mehr so. Drei Engel für Charlie in der Hinsicht ist eigentlich nostalgisch, weil man hier lachen darf und trotzdem sterben Menschen. Und man lacht sogar manchmal auch, meinetwegen zynisch und sarkastisch, darüber, dass bestimmte Menschen sterben, wenn das Schurken sind. Aber das gehört eben auch dazu. Also es gehört dazu, dass Frauen, genau wie Männer im Kino, manchmal so etwas auch machen dürfen und dass das den Zuschauern auch Spaß machen darf. Es ist eben nicht, Kino ist keine moralische Anstalt, wie die Kunst überhaupt nicht, meiner Ansicht nach.
Ich merke gerade, dass es eigentlich gar nicht drei, sondern vier Engel sind. Die Regisseurin heißt Elizabeth Banks, die dürfen wir eigentlich nicht verschweigen, ne?
Ja, zumal die ja mitspielt. Das ist ja eine Schauspielerin, vor allem eine sehr gute. Die spielt hier in Nebenrollen. Es gab eine Figur, auch schon in der Fernsehserie und auch danach, die hieß Bosley. Das war immer so ein Mann, der so ein bisschen was Geschlechtsloses an sich hatte. Ziemlich dick war, hat nicht viel gemacht, war so der Übermittler zwischen dem unsichtbaren Charlie, wo man nicht weiß, wer dahinter steht, der Auftraggeber, der eine Agentur leitet und der dann diese drei, ja, Ex-Polizistinnen, die Agenten sind, in Bewegung setzt. Und dieser Bosley, das gibt jetzt ganz viele Bosleys, weil, und da ist das ein Spiegel des Zeitgeists, der neue Film, weil die Agentur Townsend, die ist globalisiert, so wie das Kino globalisiert ist. Das heißt, in der ganzen Welt reist man umher, in der ganzen Welt gibt es so Ortsvorsitzende, das sind dann diese Bosleys. Und eine davon ist Elizabeth Banks, spielt die. Und am Anfang ist sie der dritte Engel. Danach gibt es mehr und mehr eine Novizin, eine junge Frau, die eigentlich als Whistleblowerin in einem globalen Unternehmen auch angefangen hat, die dann da so reinwächst und die zu dieser Agentur kommt.
Bei solchen Filmen ist üblich, schnelle Tritte, schnelle Schnitte, habe ich gesagt, Sprünge auch von einem exklusiven Hotspot zum nächsten zu machen. Also Hamburger Elbphilharmonie, Berliner Museumsinsel, kommt alles vor.
Genau, es ist gerade für ein deutsches Publikum, glaube ich, lustig und spannend zu sehen, wie hier Berlin plötzlich aussieht. Ganz anders, als wir alle das kennen, erst recht die Berliner. Wer schon mal in der Elbphilharmonie war, der weiß, dass die wirklich da drin gedreht haben. Ansonsten kann man es nur vermuten, wie das da aussieht. Das ist ganz toll, weil eigentlich ein böses Unternehmen dort residiert. Und das ist die Zentrale des Unternehmens und die wird von diesen drei Engeln in Manier eines Safeknacker-Films eigentlich mit Kostümen, die dann so Fake-Kostüme sind, wird die gestürmt. Und man sieht ganz viel von der Elbphilharmonie. Es ist toll, wie kaleidoskopisch, wie wahnsinnig interessant diese Architektur hier plötzlich aussieht.
Ich höre unterm Strich, Sie hatten Vergnügen.
Ja, unbedingt. Es hat Spaß gemacht.
Drei Engel für Charlie in einer Neuauflage. Rüdiger Suchsland sah diesen Film für uns. Gut 30 Jahre ist der Verlag schon alt, über den wir jetzt sprechen im Rahmen unserer Serie über Unrast, einer losen Folge. Gegründet im westfälischen Münster, da umgeben von Fachwerkhäusern und Pferden, die sogar im Wappen der nordrhein-westfälischen Landesfahne zu finden sind. Zu den Gründungsmitgliedern des Unrast-Verlages von damals zählt Jörn Essig. Und ihn habe ich gefragt, was bewegte Sie in der Universitäts- und Bischofsstadt Münster eigentlich zur Gründung des Sachbuch- und Belletristik-Verlages Unrast?
Wir haben 1989 in einer kleinen Gruppe entschieden, dass wir halt mehr machen wollen. Also wir waren alle Teil eines kleinen Zeitungsprojektes, das damals schon, ich sag mal, auf der linken, linksradikalen verortet war, aus dem studentischen Milieu kommend. Haben wir überlegt, dass wir halt ein nachhaltigeres politische Debatten nachhaltiger begleiten wollen und haben uns entschieden, einen Buchverlag zu gründen. Das war damals noch nicht direkt ein Unternehmen in dem Sinne, sondern es war eigentlich eine politische Entscheidung.
Wie kommt man auf so einen Namen? Wieso Unrast?
Das hat so ein bisschen unser Bewegungsgefühl widergespiegelt, diese Rastlosigkeit, diese Unruhe, dieses in sozialen Bewegungen aktiv sein, ich sag mal antimilitaristische Bewegungen, Anti-Atom-Bewegungen waren wir aktiv in unserer Studentenzeit. Diese Unruhe, dieses ewige etwas bewegen wollen, ist dann halt auch so ein bisschen das Programm des Verlages geworden. Und Rastlosigkeitsverlag hört sich komisch an, also haben wir uns für dieses Wort Unrastverlag entschieden. Ich habe eben noch mal ein bisschen im Duden nachgeguckt, weil das war ja ein Bauchgefühl, zu diesem Namen zu kommen. Aber es gibt ganz schöne Synonyme, die der Duden anbietet, die das auch so charakterisieren, wo ich sage, da stehe ich auch heute noch so zu. Also das sind so Synonyme, die im Duden als Aufbruchstimmung genannt werden, als innere Aufruhr, Tatendrang. Was mir fast am besten noch gefällt, war der aus der Medizin entlehnte Begriff der Agitatio. Das alles als Synonyme. Und insofern denke ich, haben wir das damals recht gut getroffen, den Namen, weil er auch heute eigentlich noch für das steht, was wir machen.
Sie haben mal irgendwo in einem Interview gesagt, vor ein paar Jahren zu einem Jubiläum, es gab so diese Idee zusammen kämpfen, leben und arbeiten. Und da war immer auch die Idee dabei, verdammt nochmal seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Der Unrast-Verlag also hat den schönen Sinn, sowas wie beständiger Einkommenssicherung?
Auch. Das einzig Langweilige unserem Verlag ist, glaube ich, unser bis heute funktionierender Einheitslohn. Wir können den Lebensunterhalt von 5 Kollektivmitgliedern bestreiten. Das ist gut, da wird man nicht reich von, aber das reicht, um anständig und vernünftig zu leben, mittlerweile zumindest. Insofern haben wir dieses Ziel erreicht.
Herr Essig, wie rastlos muss ich mir einen Verlag vorstellen? Der wird ja normalerweise von einer Menge Menschen gemacht. Da gibt es viele Irritationen. Es klappt was nicht. Also werden Sie Ihrem Namen auch quasi innerbetrieblich gerecht?
Ja, innerbetrieblich insofern würde ich sagen, ist dieses Rastlose, dieses immer auf der Suche sein, so ein Stichwort dafür, wie wir arbeiten. Wir sind ein astreines Kollektiv. Das heißt, hier gibt es kein Chef, kein Eigentümer, sondern alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bei uns gleichberechtigt. Das heißt aber auch in der inhaltlichen Ausrichtung, im Lektorat, das, was wir für Bücher machen, wie unser Programm aussieht, ist halt ein ständiger Diskurs. Das ist ein ständiger Aushandlungsprozess, weil es natürlich verschiedene Schwerpunktinteressen der einzelnen Individuen gibt, der einzelnen Mitarbeiterinnen gibt. Ob es ein bisschen mehr Richtung Feminismus geht oder ein bisschen mehr Richtung Internationalismus oder Antirassismus, was so drei große Schwerpunkte in unserem Programm sind. Und das ist natürlich nicht so, dass wir alle die gleichen Interessen haben, sondern wir handeln das permanent aus. Und ich glaube, wir haben bislang immer ganz vernünftige Halbjahresprogramme da dann zusammengekriegt.
Das heißt, der Name ist dann doch auch ein kleines bisschen mehr als nur ein Etikett der 80er Jahre, sondern auch ein bisschen auch ein geschichtsphilosophisches Programm?
Ja, also was heißt Geschichtsphilosoph? Philosophisch. Es ist ein Ausdruck der Freiheitsliebe, finde ich. Es ist ein Ausdruck dessen, dass man immer Dogmen hinterfragt, dass man vieles hinterfragt, was an gesellschaftspolitischen Prozessen, die wir ja mit Büchern begleiten, passiert. Und insofern ist es ein Ausdruck des philosophischen Hintergrunds, der unser Programm bestimmt.
Sagt Jörn Essig-Gutschmidt vom Unrast Verlag. Das Boot, das ist ein Antikriegsfilm aus dem Jahr 1981. Viele haben ihn gesehen, von Wolfgang Petersen mit Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer und anderen deutschen Stars. Über ein Jahr nach der Ausstrahlung einer erweiterten Neufassung auf Sky Channel zeigt das ZDF die Kriegsserie Das Boot vom 3. Januar, also morgen an, bis zum 6. Januar, jeden Abend, 2 Folgen. Regisseur Andreas Prochaska sagt, die Serie geht einen Schritt weiter, kombiniert die klaustrophobische Atmosphäre des Bootes mit einem Handlungsstrang im Dunstkreis der Resistance und schaffe damit auch starke Frauenfiguren. Soweit der Regisseur. Erzählt wird die Geschichte der Besatzung des U-Bootes U612, das im Jahr 1942 im Hafenbecken von La Rochelle ablegt, um eine Geheimmission durchzuführen. Aber jetzt kommt's, dunkle amerikanische Mächte der Wall Street tauchen plötzlich als Kriegstreiber darin auf. Ich habe Sven Felix Kellerhoff gefragt, leitender Redakteur für Zeitgeschichte bei der Tageszeitung Welt. Sie haben bei der Erstausstrahlung dieser Fassung mal von Geschichtsklitterung gesprochen?
Korrekt.
Warum?
Es ist eine Nebenhandlung, die mich zu diesem Urteil gebracht hat. Eine Nebenhandlung, in der es um den Austausch eines jungen Amerikaners geht, schon in der Zeit, in der Deutschland, das Dritte Reich und Amerika, die Vereinigten Staaten, im Kriegszustand waren miteinander und in dem es eine wirklich hanebüchende Nebengeschichte erfunden wird über die angebliche Kriegsfinanzierung und Rüstungsfinanzierung der Wehrmacht und der Kriegsmarine, also der U-Boot-Flotte, durch amerikanische Magnaten. Das ist so ziemlich das Dümmste, was in so einem Bereich im fiktionalen Zeitgeschichtsfernsehen in den letzten Jahren ausgestrahlt worden ist.
Zur Erklärung zu dem, was Sie sagen, 3 Saboteure sollen an der US-Küste abgesetzt werden von dem U-Boot U612, das in La Rochelle abgelegt hat. Im französischen Hafenbecken. Der US-Amerikaner Samuel Greenwood wird an Bord genommen, um mit einem Gefangenen ausgetauscht zu werden. Und der sagt, die Reichsanleihen, die wir gekauft haben, haben eure gesamte Flotte bezahlt. Meine Familie, wir, also US-Amerikaner, haben Deutschland bis an die Zähne bewaffnet. Das erweckt doch den Eindruck, Herr Kellerhoff, amerikanisches Kapital habe bei der deutschen Aufrüstung eine Rolle gespielt.
Das erweckt diesen Eindruck, das ist richtig und das ist vollkommen falsch. Es hat tatsächlich Geschäfte und auch verwerfliche Geschäfte zwischen amerikanischen Industriellen und auch Finanziers, man würde heute Finanzinvestoren dazu sagen, mit dem Dritten Reich gegeben. Keine Frage, man denke an die Ford-Werke in Köln, man denke an General Motors Übernahme der Opel-Fabrik, in der dann Opel Blitz, also der wichtigste Lastwagen der Wehrmacht, hergestellt wurde. Aber mit der Aufrüstung hatten amerikanische Finanziers nun wirklich gar nichts zu tun und so etwas wie Reichsanleihen gab es nicht ohne Grund im Dritten Reich gerade nicht. Der Begriff und die Vorstellung einer Reichsanleihe war seit den Kriegsanleihen des Ersten Weltkriegs in Deutschland verpönt. Finanziert wurde die Aufrüstung vielmehr auf einem ganz anderen Wege, nämlich mit einer Kombination von extremer Geldmengenausweitung und gleichzeitig gedeckelten Preisen und Löhnen, um der eigentlich zwangsläufig folgenden Inflation vorzubeugen.
Wird durch diese neue Verfilmung und die Serie die deutsche Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg relativiert?
Also ansatzweise sehe ich das schon, denn dadurch wird ein Faktor hier reingenommen, den auch gerne Menschen, die sich der AfD oder ähnlichen fragwürdigen Einrichtungen nahe fühlen, immer wieder anführen. Wir sind es ja gar nicht gewesen, Adolf Hitler ist ja in den Krieg hineingetrieben worden und das hat schon was von Relativierung. Ja, ich glaube durchaus, dass die Macher dieses Films das vielleicht nicht beabsichtigt haben. Sie wollten eine spannende Geschichte erzählen, sie sind aus vielleicht in ihren Kreisen verbreiteten, vermeintlich antikapitalistischen Ansichten dazu gekommen. Das Ergebnis ist jedenfalls, was diesen Sonder- und Nebenhandlungsstrang angeht, ein ziemliches Desaster.
Da wird doch über ein populäres Medium, nämlich Film, so etwas insinuiert wie eine denkbare Kriegsmitschuld der Amerikaner und Franzosen, oder nicht?
Also jedenfalls eine Mitverantwortung. Für die Amerikaner sicherlich auch eine insinuierte Mitschuld. Auch da glaube ich nicht, dass die Produzenten das ernsthaft beabsichtigt haben. Sie sind einfach schlecht beraten oder vermutlich sind sie gar nicht beraten worden. Ich erinnere mich, dass ich, nachdem ich die Serie vorab vor der ersten Ausstrahlung gesehen habe, ein über einstündiges Telefonat, teilweise recht erregt, mit zwei oder drei der Produzenten geführt habe, in denen ich ihnen das dargelegt habe und auch gesagt habe, also wenn ihr klug beraten seid, dann versucht ihr diesen Nebenstrang noch rauszuschneiden. Das war natürlich zu kurzfristig. Man hätte sich gewünscht, dass dort sozusagen nicht nur Fachberater für Militärtechnik, sondern auch Fachberater, die ein bisschen über sozusagen die reine Technik, die Uniformfragen und so etwas hinaus einen Horizont haben. Das war offenbar nicht der Fall.
Denn das Ganze berührt ja Erinnerungsfragen in einer gegenwärtig geschichtspolitisch zumindest erregten Zeit, ne?
Wir haben eine geschichtspolitisch erregte Zeit. Ich erinnere nur an die unsägliche Äußerung von Alexander Gauland, das Dritte Reich sei ein Vogelschiss der deutschen Geschichte. Wer so etwas sagt, ist ein Rechtsextremist. Das ist geschichtspolitisch ein großes Problem. Umgekehrt ist diese Story, diese schlecht erfundene Story über die Mitverantwortung amerikanischer Kapitalisten natürlich auch wieder auf einen anderen Teil des politischen Spektrums, auf den extrem linken Teil, sozusagen Wasser auf die Mühlen. Auch das ist nicht klug. Also wenn man Unterhaltung machen will, auch mit fiktionaler Zeitgeschichte, was zulässig ist, da muss es so sein, dass es überzeugend ist. Das ist in diesen Nebensträngen hier nicht gelungen, auch wenn der Film insgesamt technisch schon ein Hingucker ist.
Sagt Sven-Felix Kellerhoff zum Beginn der Kriegsserie Das Boot im ZDF ab morgen. In den Kulturmeldungen mit Katrin Weller geht es um einen Blick zurück auf das alte Jahr und natürlich auch um das, was das Neue kulturell so bringt.
Über das, was 2019 so gelesen wurde, wissen wir seit heute mehr. Sebastian Fitzek, John Strzelecki und Baskast haben die meistverkauften Buchtitel des Jahres 2019 geschrieben. Das teilte das Fachportal börsenblatt.net mit. Thriller-Spezialist Sebastian Fitzek führt mit Das Geschenk die Jahresrangliste bei der Belletristik an. Auf Platz 2 folgt Herkunft von Sascha Stanicic. Er hatte im Oktober den Deutschen Buchpreis gewonnen. Auf Platz 3 steht Kaffee und Zigaretten mit autobiografischen Erzählungen und Beobachtungen von Ferdinand von Schirach. Bei den Ratgebern liegt der US-Autor John Strzelecki mit Das Café am Rande der Welt auf dem ersten Platz. Beim Sachbuch hat der deutsch-niederländische Wissenschaftsautor Baskast mit seinem Ernährungskompass den ersten Rang erobert. Das klingt erst einmal nach einem lesestarken Jahr, wobei, das zeigen die Zahlen, das Weihnachtsgeschäft 2019 schwächelte. Trotz eines starken Endspurts schließt das Weihnachtsgeschäft im stationären Buchhandel unter dem Strich mit einem Minus von 3,2%. Auch das gehört zur Bilanz des Börsenblatts. Blicken wir auf das neue Jahr. Schon Anfang Februar dreht sich alles um Filmpreise, erst bei der Oscarverleihung und dann bei der Berlinale. Letztere kommt allerdings vorerst ohne eine besondere Sparte für Virtual Reality Produktionen aus. Das hat die neue Leitung des Festivals mitgeteilt. Zuschauer können bei solchen Filmen mit einer speziellen Brille in künstliche 3D-Welten eintauchen. Venedig hat schon eine solche Sparte für VR-Produktion, hätte aber dafür auch eine sehr gute Infrastruktur aufgebaut, sagte der künstlerische Leiter der Berlinale Carlo Chatrian. Und weiter, wir haben beschlossen, in unserem ersten Jahr werden wir das nicht angehen. Im Februar startet die erste Ausgabe der Berlinale unter der neuen Leitung von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Danach werde man auch über VR diskutieren, so Chatrian. Ein Trend, der sich schon durchgesetzt hat, ist das Digitalisieren von Quellen, Dokumenten und wichtigen Büchern. Das renommierte Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler von Georg de Hio soll mit Mitteln aus dem Bundeskulturetat digital aufbereitet und erweitert werden. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit. Das 22-bändige Referenzwerk zum baukulturellen Erbe in Deutschland umfasst rund 24.000 Seiten mit etwa 100.000 beschriebenen Bauwerken. Es soll nun in eine Online-Plattform überführt und um mindestens 150.000 Fotos ergänzt werden. Das Handbuch gilt seit über 100 Jahren als das einschlägige Referenzwerk für die Beschäftigung mit Baudenkmälern und ihrer Ausstattung in Deutschland.
Von Kultur heute war es das schon wieder. Michael Köhler dankt sehr für Interesse an dieser Ausgabe. Gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend geht es um die Regierungsbildung in Österreich, aber auch die Waldbrände in Australien. Ihnen einen guten Abend und ein gutes neues Jahr.